Frage erst nochmal. Sitzt du gut? Sonst kannst du gern noch ein Stückchen zurückrücken, wenn du möchtest, oder ist das okay für dich? Und ich weiß nicht, kann man den Stuhl noch ein klein bisschen, kennt sich jemand mit den Stühlen aus, runterbringen? Sydney, hilfst du uns? Danke. Ich merke nämlich, dass die Christina sich nicht so wohl fühlt und das ist nicht die optimale Ausgangslage für ein Gespräch. Also hier wird Probe gesessen. Ein Mann für alle Fälle, unser Sydney, danke. Wunderbar. Der Anthony möchte auch gern noch ein bisschen runter.
Dankeschön. Tipptopp. Jetzt ist alles gut.
Wunderbar, jetzt ist gut. Gell? Ich habe doch gespürt, sie fühlt sich nicht so ganz wohl. Okay. Auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen an der Christina und am Anthony. Wir freuen uns, dass wir euch hier begrüßen dürfen. Ich habe heute kein Durcheinander mit Mundart und Hochdeutsch, weil Christina stammt von Leer. Das ist in Ostfriesland, ganz hoch im Norden von Deutschland. Und sie redet von Haus aus als reines Hochdeutsch. Wir haben uns schon treffen. Auf meinem Weg zu Kappelers sind wir noch, ich habe voran mal Bilder gesehen von der Serafina, wo sie so krank war. Und da sind mir noch die Bilder so im Kopf von einem schwer kranken Kind, von Infusionen und Schläuchen. Und sie war auf dem Arm von der Mutter, wo sie gehabt hat wie ein Baby. Und als ich aus dem Auto gestiegen bin, ins Matzendorf, ist mir ihre Tochter auf Rollerblätz entgegengekommen. Und es ist ein wunderhübsch, schön. Also das Mädchen ist 12-jährig, so eine richtige Teenie. Also lebendig und...
Ja.
Also hat mit dem Bild gar nichts mehr zu tun gehabt. Ja, und Christina und Anthony, vor 5 Jahren und 5 Monaten, ich weiß nicht, ob ich richtig gerechnet habe, am 1. Dezember hat sich euer Leben von einem Tag aufeinander total verändert. Ihr habt am 1. Dezember 2017 die Diagnose bekommen, dass eure älteste Tochter Leukämie hat. Wie ist das eigentlich? Erinnert man sich an den Moment sein Leben lang ganz genau oder verblasst der Eindruck mit der Zeit?
Es verblasst nicht. Es gibt Momente im Leben, sage ich jetzt einmal, die brennen sich ein, die bleiben. Und der Tag von dieser Diagnose, der ist wirklich wie ein Hammerschlag schwer geblieben in unserem Leben. Er hat uns gezeichnet, sage ich jetzt einmal, es hat uns geprägt. Und das verblasst nicht, das bleibt immer. Ja.
Jetzt ist ja Serafina nicht von einem Tag aufeinander so krank gewesen. Im Vorgespräch habt ihr mir erzählt, dass sie seit dem Sommer andauernd krank gewesen ist. Christina, was hat sie alles so gehabt?
Also sie hat Fieber, Magen-Darm-Grippe gehabt und Nesselfieber, dann wieder irgendwelche anderen Viren, wo vorgekommen sind. Und im Sommer ist das noch immer so ein bisschen immer wieder gewesen. Und dann ab dem Herbst weg ist das wirklich andauernd, hat sie von einem Virus in den anderen, dann mit hohem Fieber, dann mit blauen Flecken, wo immer wieder gekommen sind. Und wir uns auch fangs geschämt haben, zum Arzt zu gehen, weil man Angst hatte, die Ärzte denken, wir schlagen unser Kind. Ja. Weil wir konnten uns auch nicht erklären, wo sie diese blauen Flecke her hatte. Und ja, und am Ende ist sie einfach so krank gewesen, dass sie nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken hat. Sie war wirklich weiß, wir sagen Gespenste schon. Mhm. Und ja, und über 40 Grad Fieber. Und der erste Arzt hat einfach gesagt gehabt, dass sie eine Fieber-Magen-Darm-Grippe hat. Und dass er jetzt nicht viel machen kann, dass es viral ist. Und hat uns Vitamintropfen und was gegen das Fieber gegeben und hat uns nach Hause geschickt.
Halten Virus.
Genau. Mhm. Und wir haben aber uns damit irgendwie nicht abfinden können, dass das stimmt. Mhm. Weil er wie ich haben gedacht gehabt, das kann nicht sein, dass sie dauernd krank ist, die blauen Flecke, so blass, dann nichts mehr essen und trinken. Mhm. Und dann haben wir unseren anderen Kinderarzt angerufen, wo wir eigentlich ursprünglich gehen. Und ich habe 27 Mal dort angerufen, weil er ist immer sehr schwer zu erreichen gewesen. Und deswegen haben wir halt den anderen Arzt aufgesucht zwischendurch mal. Und wo wir dann beim Kinderarzt reingekommen sind und er stand da per Zufall ja auch am Tresen und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, kommt sofort das Kind nehmen, untersuchen, es stimmt was mit eurer Tochter nicht. Und wir haben uns aber erst schlecht gefühlt, weil im Wartezimmer war es wirklich überfüllt und wir sind ja wirklich notfallmäßig zum Kinderarzt dann gegangen. Und er hat dann direkt gesagt gehabt, dass wir ins Inselspital müssen, weil er hat ja Blut noch abgenommen, hat sie untersucht. Und dann habe ich hinterher gefragt gehabt, wo er mit dem Inselspital telefoniert hat, was los ist. Das macht mir Angst, was er da sagt. Und danach hat er gesagt gehabt, dass er vermutet, dass sie Leukämie hat. Aber ich habe es irgendwie nicht realisieren können, was er gerade dort gesagt hat. Es war wie, als ob er mir einfach irgendwas gesagt hat und ich habe es wieder ausgeblendet.
Du hast es wenig verstanden oder genau. Wenig reingenommen.
Genau, ich habe es irgendwie ausgeblendet wieder. Und dann habe ich Anthony angerufen, weil er war unten am Auto, weil ich habe da gerade frisch meinen Führerschein gehabt und wollte am Abend nicht alleine fahren.
Ja, klar.
Und dann ist er hochgekommen und habe ihm gesagt, dass wir ins Inselspital müssen. Und der Arzt hat gesagt, dass sie sehr wenig Blut hat und dass wir schnell handeln müssen. Wir dürfen nicht mehr nach Hause, müssen direkt ins Inselspital fahren. Und ja, dann haben wir im Auto das Gespräch gehabt. Er hat mich gefragt, was der Arzt gesagt hat, was er vermutet. Und dann ist mir das wieder in meinem Kopf gekommen, was er gesagt hat.
Leukämie, das ja, böse Wort.
Genau. Mhm. Und er hat gesagt gehabt, spinnst du, weißt du, was das bedeutet? Ich, ja, das bedeutet Krebs. Aber er hat so etwas gesagt. Und ja.
Ja, mir ist so noch das im Sinn, wo du mir erzählt hast, Anthony, du hast aber gesagt, dass dir auf dieser Fahrt ein Bild ins Auge gestochen ist. Es ist so nicht das Bild gewesen, wo du mit dem geistigen Auge gesehen hast, sondern wirklich ein reales Bild. Willst du das mal schildern?
Also wir sind von Solothurn Richtung Bern gefahren. Und eben, wie Lisina schon erwähnt hat, sind wir in diesem Gespräch gewesen. Und sie hat das eben erwähnt mit der Leukämie und wie sie schon gesagt hat, das realisiert man in dem Moment gar nicht so extrem, oder? Und ich so zu einer, ja eben, geht es noch, Christina? Weißt du, was Leukämie heisst? Was ist Leukämie? Und dann sind wir eben auf das Bern runtergefahren mit dem Durcheinander im Kopf, sage ich jetzt einmal. Man ist total seelisch, total ein bisschen hin und her gerissen. Man weiß gar nicht, was los ist oder was kommt. Die Ungewissheit, die vor einem steht. Und dann kommen wir eben die Ausfahrt Bern raus. Und dann kommt bei der Autobahnausfahrt die erste Lichtsignalanlage. Und von dieser Lichtsignalanlage in weiter Ferne sieht man gerade von weitem das Inselspital grün schön aufleuchten. Und als wir dort beim Stopp waren, habe ich meine Frau angeschaut, habe ich auf den Rücksitz geschaut, meine zwei Kinder. Und dann habe ich gesagt, Christina, wir gehen jetzt in das Spital, aber wir wollen mit dem Herr in das Spital gehen, egal was kommt, egal was ist. Wir wollen in diesem Moment wirklich Gottes Hand legen. Und ein paar Stunden später ist die Gewissheit gekommen, die Diagnose gekommen, dass unser Mädchen Leukämie hat.
Ja, das heisst akute lymphoplastische Leukämie vom B-Zell-Typ. Gell? Das habe ich mir aufschreiben. Eine, ja, also was hast du eigentlich, wo ihr das so vernommen habt, was hast du da für Gedanken gehabt, Anthony?
Also als allererstes mal die lange Wartezeit in dieser Notfallaufnahme, das ist sehr lang gewesen. Wir sind glaube 3, 4, 5 Stunden dort gewesen, bis da mal wirklich Gewissheit ist, wo die löse ich immer so Zeit. Und wir haben immer wieder probiert, mit der Krankenschwester irgendwie etwas zu ziehen, was ist los, etwas in Erfahrung zu bringen. Aber die haben nicht viel Preis gegeben von sich. Sie haben gesagt, es sei eine Vermutung im Raum, wir tun sie auf das raus untersuchen, aber sie darf nicht sagen, sie gehe so. Und dann sind dann tatsächlich einmal die Ärzte gekommen. Wir waren dann im Warteraum. Ich, Christina, mein Vater ist inzwischen noch eingetroffen. Und als ich gesehen habe, dass die Ärzte reinkommen, Das merkt man. Es wird nichts gesprochen im ersten Moment, aber man merkt einfach.
Stimmig.
Stimmig, es ist etwas nicht gut.
Ja.
Und dann kommen die Ärzte rein, ich glaube, 3 oder 4 Ärzte waren. Die sagen zu mir, Herr Kappeler, also sie ist schon gesessen bei den Kleinen. Und sie sagen zu mir, Herr Kappeler, nehmen Sie Platz.
Okay.
Und in dem Moment, wo sie das gesagt haben, habe ich genau gewusst, ja, das stimmt etwas nicht, oder? Ich will nicht hocken, ich will stehen bleiben. Herr Kappeler, bitte nehmen Sie Platz. Und das hat man schon gewusst, oder? Man hat sich abgehockt und ist dann wirklich der Schlag gekommen, Leukämie, oder? Und das hat im ersten Moment wirklich gerade den Teppich unter den Füßen weggerissen.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es dir gegangen, Christina?
Ich selber. Es war für mich auch wie, als ob mir jemand eine Ohrfeige gegeben hat, aber ich konnte es irgendwie nicht ganz realisieren. Mhm. Man hat einfach angefangen zu funktionieren und meine ersten Gedanken waren, jetzt muss ich für mein Kind da sein. Mhm. Jetzt einfach auf sie fixieren, weil sie hat mich beobachtet die ganze Zeit und hat wirklich alles beobachtet, was dort in den Raum stattgefunden ist. Und aber innerlich ist für mich auch eine Welt zusammengebrochen. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Stirbt mein Kind? Wenn man das Wort Krebs hört, Leukämie, denkt man im Grunde genommen einfach am Tod.
Klar. Man sieht einfach das Grab vor sich. Ja. Im ersten Moment.
Schrecklich, ja. Genau. Was vor allem hat Ihre Tochter verstanden? Sie ist ja noch nicht mal 7 Jahre alt gewesen.
Also, sie hat
also da sieht man sie auch, das erste vordere Bild, ich habe es nicht erklärt, ist der erste Tag vor der Diagnose gewesen und das gehört auch, glaube ich, in die Zeit.
Wenn
ich
das gehört in die Anfangszeit, ja.
Genau.
Ja.
Also sie selber hat im Grunde genommen eigentlich nicht viel verstanden, was da losgegangen ist. Sie war dort im Krankenhaus und ihr hat einfach irgendwie komisch gedünkt, dass wir alle dort standen. Der Vater weint, wo er das gehört hat. Und sie war ganz nervös und fragte mich, Mama, komm mal, können wir schnell aufs WC gehen? Und ich, ja, okay, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, was jetzt kommt.
Was jetzt kommt.
Und ich habe mir auch ehrlich gesagt im Moment gar keine Gedanken gemacht gehabt, wie sie das aufnimmt. Und dann fragt sie mich, Mama, warum weint Daddy? Ich, er macht sich Sorgen, du bist sein kleines Mädchen. Ja, aber warum weint er? Ich sage, weil du bist ein Mädchen und er kann dich nicht so sehen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber er braucht doch nicht weinen. Gott beschützt mich. Und da ist mir gerade wie, als ob du mir gerade alle Last auf einmal weggenommen hast, gerade in diesem Moment. Da hat das Wort Leukämie gerade, war gerade eine Nebensache, wo sie mir diesen Satz gesagt hat und konnte wieder atmen.
Okay. Ja. Ja, Gott spricht auch durch Menschen, gell? Und auch durch Kinder. Ja. Also ist ganz klar, sie hat Gott damit gemeint. Sie hat sich sicher gefühlt und von Gott getragen. Vor einem Tag auf einen anderen haben die jetzt ganz einen anderen Alltag gehabt. Wie haben die es jetzt gemacht? Also man muss ja lang im Spital bleiben, das rührt alles durcheinander. Wie haben die es gemacht mit der Unterkunft? Wo hat Josie gelebt? Wie hast du es dir können einrichten, Anthony, mit dem Arbeiten? Wie ist das alles so gegangen?
Also die ersten paar Tage sind schon 2 Wochen am Stück, wo die Diagnose kam, ist sie 2 Wochen am Stück drinnen gewesen im Spital. Nur zum Sagen, es ist, da hat man gar nicht lange Zeit, zum überlegen, wo schlafe ich jetzt, was mache ich jetzt. Man macht einfach. Die ersten paar Tage sind wir so oder so immer auf- und abgefahren.
Ja. Das sind 50 Kilometer.
Das sind 50 Kilometer, genau. Ja. Sie ist bei ihnen geblieben. Wir wollten uns eigentlich abwechseln, aber die Kleine ist mit der Mami. Es war schon möglich, dass sie bei ihnen schlafen durfte. Sie wollte einfach die Mami. Die ersten paar Tage oder die ersten Wochen sind wir immer auf- und abgefahren. Hat man das in Kauf genommen. Mit dem Arbeiten. Die ersten drei Monate habe ich praktisch gar nichts mehr gearbeitet.
Was schaffst du?
Ich bin Maler. Handwerklich. Ja. Und da habe ich gar nichts mehr gearbeitet. Ja, wie man sich vorstellen kann, in dieser Zeit, wir sind junge Leute, oder? Allzu dicke Polster hat man da auch nicht. Wir haben ein etwas Kleines gehabt, aber das ist dann schnell mal einmal weg gewesen, kann man so sagen. Mhm. Man hat jetzt auch Zahlungen gemacht und man hat einfach gelebt. Gott sei Dank darf ich auch sagen, wir haben eine grosse Familie. Und die hat uns auch in dieser Zeit wirklich
getragen.
Ja. Die haben uns getragen, die haben uns in vielen Hinsichten unterstützt, auch finanziell.
Dazu darf man erklären, ihr kommt aus einer Sinti-Familie, gell? Mhm. Und ihr lebt auch recht miteinander.
Genau.
Also,
genau.
Ich habe es erlebt, ich bin da gewesen, kaum bin ich da gewesen, ist, glaube ich, die Mutter oder Schwiegermutter.
Genau.
Also von dir,
meine Mami,
genau.
Ja, ja.
Und hat abgeklärt, wie es war mit dem Essen und so. Oder also man schaut zueinander, ganz fest.
Ja.
Ja, und ich mag mich erinnern, dass du gesagt hast, du hattest ein bisschen Bauchkrummeln vor der Krebsstation. Es ist ja eine Kinderstation. Ja. Man sieht da recht krasse Sachen. Mhm. Zumindest hast du Angst gehabt.
Ja.
Sind das eben nicht lauter Schicksale, die einem sehr an die Nieren gehen?
Ja, also ich muss sagen, weil bevor wir auf diese Station gekommen sind, sind mir die Gedanken gekommen, was erwartet mich jetzt auf dieser Station? Sehe ich da jetzt wirklich Kinder, wo im Sterben liegen oder ich weiß nicht, ob sie dort nur am Weinen sind oder keine Ahnung, ob es ihnen schlecht geht dort. Mhm. Und ich bin wirklich mit einem schlechten Gefühl dort hochgegangen. Aber wo wir dann nach oben gegangen sind, habe ich nach links und rechts geschaut. Im Flur waren gerade keine Kinder, die waren eigentlich im Grunde genommen alle im Zimmer. Mhm. Und irgendwie auf einmal höre ich aus einem Zimmer, hallo, hallo. Und ich, wo kommt das jetzt her? Und dann hat es wieder gesagt, hallo. Und dann sehe ich in einem Zimmer rein und da saß ein kleines Mädchen auf dem Bett mit Down-Syndrom. Und hat mich angelacht und hat gesagt, hallo, hallo. Und ich, oh, hallo. Und dann war mir irgendwie auf demselben Moment, es ist gar nicht so schlimm, es sind auch nur Kinder. Mhm. Sie sind zwar krank, aber man sieht doch, es sind Kinder und sie lachen. Die haben, sie hat ein Lächeln im Gesicht gehabt. Mhm. Da war ich auch wieder beruhigt.
Mhm. Ihre Tochter ist immer wieder stationär aufgenommen worden, gell? Ja. Und hat auch Chemo bekommen, das heißt wahrscheinlich Tar sind ja rausgekommen und all das, was dazugehört. Ja. Wie ist das gelaufen mit den Chemos eigentlich? Hätte der müssen die ganze Zeit da bleiben oder hätte die können überkommen und der heimfahren?
Also am Anfang war das so, wir sind ja vom 1. bis zum 16. Dezember drinnen gewesen. Und sie hat am 6. Dezember die erste Chemo bekommen. Und die hat sie erst nicht gut vertragen, weil es waren Tabletten und sie war erst 7 und wie will man einem 7-jährigen Mädchen sagen, du musst jetzt Tabletten schlucken und wir haben alles probiert und dann musste sie am selben Tag noch eine Magensonde bekommen. Mhm. Und die haben sie auch mit einer leichten Narkose gemacht, mit Dormicum, das ist ein Wiesenmittel, da wird man wirklich abwesend. Mhm. Und ja, und danach hat sie einfach die Medikamente venös bekommen und über die Magensonde und ja, und da hat sie einfach bis zum 16. Dezember angefangen mit Chemo. Und dann sind wir immer drinne gewesen, dann wieder nach Hause, dann wieder drinne. Also wir sind ziemlich oft.
Man sieht da mal so ein Bild, wie ich es mir auch ungefähr vorgestellt habe mit den Schläuchen.
Genau.
Und die Mütze, weshalb bekommen die Kinder eine Mütze auf? Ist das, weil die Haare ausfallen und weil die Kinder dann über den Kopf auskühlen oder wie ist das?
Also es geht eigentlich darum, dass sie die Mütze drauf hatte, weil wenn man keine Haare mehr auf dem Kopf hat, ist es doch recht kühl.
Ja, eben.
Und wegen Infektionsgefahr, hat man gesagt auch, dass auch wenn sie rausgeht und so, dass sie immer eine tragen sollte, weil es sehr ungewohnt ist.
Ja.
Und sie wollten auch erst, am Anfang haben sie gefragt wegen Perücke. Und ich habe es bewusst abgelehnt, weil ich wollte, dass sie sich wohlfühlt und sich nicht verstecken muss mit dem, wie sie ist.
Ja.
Und das hat ihr eigentlich recht geholfen. Und halt die Maske. Sie musste auch ständig Maske tragen, wenn sie rausgegangen ist.
Also zum Infektionsschutz.
Ja.
Da sieht man, dass man sich im Spital recht bemüht um die Kinder. Mhm. Was sind das noch für Personen am Bett?
Das sind die Krankenstationsclowns. Die sind eigentlich immer dort. Sie kommen einmal in der Woche, um die Kinder Freude zu machen. Aber es sind nicht nur die Clowns, es ist auch eine Musiktherapeutin, wo sich Zeit nimmt für die Kinder. Und dann ist da noch die Bastelfrau, eine Geschichtenerzählerin. Mhm. Sie bemühen sich wirklich, dass den Kindern auch nicht langweilig wird auf der Station.
Ja.
Und auch die Stationsschwestern, die sind wirklich herzlich. Man muss sagen, sie sind immer zuvorkommend gewesen.
Also man merkt schon, es ist ganz eine andere Atmosphäre auf der Station, wie sonst irgendwo, wenn man im Spital ist. Oder? Genau. Die Kinder dürfen viel, viel mehr machen.
Ja.
Sie dürfen zum Beispiel auch ins Büro zu den Ärzten, sie dürfen auf PC und wirklich, sie dürfen... Genau. Also ist wirklich, man merkt, dort ist etwas anderes, oder? Weil sie werden anders behandelt. Ja,
ja. Das, sie sind ja auch eine lange Zeit da und das ist schön, dass man so sie wahrnimmt und auf sie zugeht. Gell? Ihr habt trotz allem, wo schwer war, habt ihr immer wieder Gott erlebt. Christina, du hast so verschiedene Sachen mir erzählt. Mhm. Also zum Beispiel irgendwann hast du mal gesagt, dass die Serafina auch wissen wollte, was mit ihr ist. Wie hat sich das da zugetragen? Also wie habt ihr da drin Gott erlebt?
Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, wie ich es erklären soll. Sie hat mich immer wieder angesprochen, Mama, was ist mit mir? Muss ich sterben? Was passiert jetzt mit mir? Und ich wusste nicht, ich gesagt, nein, es ist alles gut, du bist hier bei denen im Krankenhaus, die wollen dir jetzt helfen. Und ich konnte ihr es aber nicht erklären. Und dann am Abend, wo wir im Bett lagen und sie hat geschlafen, habe ich innerlich angefangen zu beten, Herr, gib mir noch irgendetwas, dass ich erklären kann, was mein Kind hat. Und gut, dann bin ich eingeschlafen. Am nächsten Morgen um 7:45 ist dann die Psychologin ins Zimmer gekommen und hat erst gefragt, wie es uns geht. Und dann habe ich erzählt gehabt, ja, das ist halt nicht ganz einfach. Und sie fragt auch, was sie hat. Und dann hat sie mich gefragt, aus dem Nichts heraus, kennen Sie den Chemokasper? Ich, nein, was ist das?
Also der Anthony hat den Chemokasper. Genau. Anthony, vielleicht zeigst du ihn mal.
Und die hat gesagt gehabt, das ist ein kleines Buch, wo auf eine besondere Art und Weise den Kindern erklärt, was mit ihrem Körper passiert. Und dass da zwischendurch mal eine Zelle gefressen wird und Haare ausfallen können, dass auch eine gute Zelle erwischt werden kann. Und ich, okay, ja, das wäre sehr toll. Aha. Aber im selben Moment habe ich auch gewusst, ich habe dafür gebetet, er hat mir was gegeben, wo ich ihr erklären kann.
Ja.
Und ich habe es ihr erklärt.
Ja.
Und habe es ihr vorgelesen. Sie hat zwar einen Moment sehr geweint, in der Szene, wo die Haare ausgefallen sind bei dem Buch. Ja. Sie hat gesagt, ich sehe hässlich aus, ich sehe dann nicht mehr aus wie ich.
Ja. Also dann, der Anthony zeigt gerade das Bild, wo ein Kind da steht mit zwei Büscheln Haar in der Hand. Und das ist natürlich drastisch, glaube ich, wenn einem als Kind plötzlich die Haare aussickiert und man weiß nicht, hey, was passiert denn da mit mir? Und plötzlich ist der Kopf kahl wie bei einem alten Mensch. Mhm. Also ich finde es noch super, dass da so aufbereitetes Material geht, wo wirklich der Kind auch pädagogisch auf eine gute Art näher bringt, was es jetzt für Folgen hat und was sie haben, aber auch ihnen hilft. Mhm. Da durchzukommen, auch der Ältere hilft, dass sie eben das könnt wie aus dem Bilderbüchli erzählen.
Mhm. Ja, ich finde das wirklich sehr eine gute Sache, denn eben in dem Moment so ist man seelisch so durcheinander, so wie bringen wir das unserem Kind bei, oder? Dann wird das so auf kindliche Art und Weise so gut erzählt. Es wird einem wirklich wie abgenommen, oder?
Genau.
Und das finde ich ganz eine gute Sache, was da mit dem Chemokasper.
Ja, und sie konnte hinterher selber jedem erklären, was sie hat.
Ja.
Das mussten wir
besser
nicht
mehr machen. Besser wie mir sogar.
Dann hast du noch ein Schild aufgestellt am Bett. Was steht da drauf?
Herr, du bist meine Stärke und meine Kraft und meine Zuversicht. Das habe ich aufgestellt an den Abend, wo wir eingezogen sind, sozusagen. Und ich habe einfach alles ausgeräumt und habe es aufgestellt am Fenster. Und dann ist eine Stationsschwester reingekommen und hat mich angesprochen, ob ich an das glaube, was hier draufsteht. Und ich, was meint ihr? Sie, ja, auf diesem Schild steht doch drauf, Herr, du bist meine Stärke und meine Kraft und meine Zuversicht. Glaubst du an das? Ich, ja. Ich bin ein wiedergeborener Christ und ich glaube an das. Und dann hat sie angefangen zu schmunzeln, hat gesagt, ich auch, ich bin auch ein Christ. Und dann haben wir Austausch gehabt einen Moment und dann hat sie gefragt, ob sie mit mir in diesem Zimmer beten darf. Und das dürfen sie ja eigentlich gar nicht fragen, weil sie müssen ja neutral bleiben. Hm. Wir haben zusammen gebetet, sie hat für meine Familie gebetet und dass wir als Eltern Kraft bekommen. Und das sage ich auch nicht als selbstverständlich an eine Stationsschwester, wo ins Zimmer kommt und fragt, ob sie mit mir beten darf.
Und als Christ fühlt man sich da richtig abgeholt, oder?
Ja. Also ich war wirklich erleichtert. Ich hatte auch Kraft wieder und ich war irgendwie nicht ausgelaugt dann in dem Moment.
Cool.
Genau.
In den ersten 3 Monaten von der Krankheit von eurer Tochter ist es dann wirklich zu einer ganz schlimmen Krise gekommen, wo sie fast das Leben gekostet hätte. Serafina hat zuerst Bronchitis bekommen und dann auch noch Influenza. Also wie war das mit der Bronchitis? Das ging noch weiter, gell?
Ja. Also im Grunde genommen ging das eigentlich so, dass wir dort auf die Station sollten, weil sie sollte einen Chemoblock beenden. Sollte es übers Wochenende rein und sollte es beenden. Und das war der ARAC-Block. Der hat sozusagen ihr ganzes Immunsystem und alles Abwehrkräfte auf Null gestellt, hat alles zerstört. Und wir sind dort rein, aber ich habe schon angesprochen gehabt, dass sie leicht Fieber hat. Und für Kinder, wo in Chemo ist, ist 38 schon Fieber bei ihnen. Und sie hat gesagt, wenn sie 38 Fieber bekommt, weil ich hatte ihr vorher Algi vorgegeben. Und dann war es unten und da hat sie gesagt, wir warten jetzt. Und wenn das Fieber wieder ansteigt, muss sie drinnen bleiben.
Okay.
Und dann auch keine Chemo, wird dann unterbrochen.
Ja.
Und dann hat sie, nach einem Moment, habe ich gesagt, ich fahre nicht nach Hause, weil wir haben einen weiten Weg und ich komme nicht in der Nacht schon wieder, um wieder ans Spital zu kommen und warten dran 3-4 Stunden und dann solche Sachen. Und wie es wollte, ist es nach einer Stunde, hat sie wieder 38,5 gehabt. Sie, ja, Frau Kappeler, Sie haben recht, Sie gehen nicht nach Hause.
Ja.
Und dann haben sie Abstrich gemacht, weil da in der Zeit ist ja der Influenza sehr hoch gewesen und sie hat dann den Influenza, dann Bronchitis und dann die Lungenentzündung bekommen. Es ist ja wirklich in einem wirklich kurzen Abschnitt ist das alles hintereinander weggelaufen.
Also es hat sich innerhalb von 1-2 Tagen abgespielt?
3 Tage, ja.
3.
Und wir sind dann dort gewesen auf dem Zimmer und ich konnte wirklich in diesen 3 Tagen sehen, wie immer wieder jemand von der Intensiv hochgekommen ist und gesagt hat, sie ist zu fit für die Intensiv.
Ja.
Und sie haben ja aber schon 100% Leistung gegeben von der Sauerstoffsättigung, wo sie dort auf der Station hatten.
Ja.
Und ja, und die Ärzte haben gesagt, nein, sie braucht nicht runter, sie ist zu fit.
Und das wäre ja fast zum Verhängnis geworden.
Ja.
Weil sie wirklich, Serafina war ein Mädchen, wo
du hast es
die war einfach
gesehen.
Dort, gewesen, die hat noch gezeichnet, die hat noch
sich gewehrt.
Ja, die hat sich noch gewehrt, oder? Und das wäre um eine Säule wirklich zum Verhängnis geworden.
Ja.
Dass die Ärzte wirklich am Schluss zu dem Punkt sind gekommen, dass sie es nicht mehr verantworten können. Sie war dort, gewesen, gerade im Bett, oder? Geschnauft hat sie eigentlich nur noch oberflächlich. Denn sie hat ja erst Bronchitis verwischt, viral, nicht bakteriell, viral. Wenn man es bakteriell, hat man Antibiotika geben können. Hätte man aber nicht können, weil es ja viral war. Und von dieser Bronchitis hat sich das weiterentwickelt zu einer schweren Lungenentzündung, doppelte Lungenentzündung. Und das ist wirklich hier vorne auf den Röntgenbildern, hat man das gesehen, das ist alles zu gewesen. Und die hat wirklich nur noch so geschnauft und auf der Station haben sie 100% Luftzufuhr gegeben, das, was sie dort hatten. Und dann haben sie sogar noch von der Intensivstation haben sie noch ein Gerät aufgebracht, um das noch ein bisschen mehr intensiv Luft zu geben. Das hat auch nicht gelangt.
War sogar schlechter.
Ist sogar noch schlechter gewesen. Und trotz allem war Serafina dort wirklich im Background. Und
hat sich gewehrt, wenn die Ärzte gekommen sind und sie untersuchen wollten. Und einen Abend, aber bevor sie auf der Intensiv war, hat sie mich gefragt, ist sie auf das Thema gekommen, Mama, was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Mhm. Und ich habe sie einfach auf eine kindliche Art und Weise erklärt. Mhm. Und dann am selben Abend bin ich dann noch ins Bad gegangen, habe mich bettfertig gemacht und Stationsschwester ist reingekommen, mhm. hat ihr Medikamente gegeben und sie, weißt du was? Sie, nein, was denn? Weißt du, dass bald Jesus wiederkommt?
Ja.
Und sie, okay, nein. Und sie, ja, und weißt du, was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Sie, nein, was denn? Dann holt er uns Christen ab. Okay. Und weißt du, was passiert, wenn er uns Christen abgeholt hat? Nein, was denn? Dann herrscht der Teufel hier auf der Erde. Und ich habe gelacht im Bad draußen und habe gefragt, ja, was erzählst du denn da? Sie, ja, nur das, was du mir gesagt hast.
Ja, so ist das mit Kindern.
Und ich, ja, wir glauben an das, wir sind wiedergeborene Christen. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, das ist schön, wenn man an etwas glauben kann. Und einen Tag später ist die Oberärztin von der Kinderkrebsstation zu mir gekommen und hat gesagt, dass sie es jetzt nicht mehr verantworten kann, dass Serafina hier oben ist. Sie nimmt das jetzt auf eigene Verantwortung. Serafina geht jetzt auf die Intensivstation. Ja. Und ich, Gott sei Dank. Und sie...
Ja, das Kindliche, wo wir manchmal so eine Hemmschwelle haben, das überbringen, in dem Moment, wo Serafina so Zeugnis gegeben hat, finde ich wirklich fantastisch. Dass Gott wirklich aus dem raus das gebraucht hat, in dieser Krankenschwester das mitzuteilen. Oder? Das ist, du hättest mir vielleicht ganz, ganz über Umwege und mit Wissen und mit was auch immer. Nein, manchmal ist geradeaus die kindliche Variante einfach immer noch die beste. Nicht kompliziert werden, einfach das Evangelium so verkünden, wie es ist, oder? Mhm. Ja.
Dann haben ja die Ärzte Angst gehabt auf der Intensiv, dass das Herz überbelastet werden könnte und dass es zu einem Herzstillstand kommen könnte. Da haben sie sie ins künstliche Koma versetzt.
Ja.
Was sie aber nicht gemacht haben, das habe ich mir gemerkt, was Anthony gesagt hat, sie ist einen Schritt weg vor der Herz-Lunge-Maschine. Aber was wäre da das Problem gewesen, wenn sie das gemacht hätte, sie da anzuschließen?
Also wenn sie im Mond sind, ist ja, glaube ich, an der Lungenmaschine ist sie angeschlossen gewesen. Da gäbe es ja noch die Herz-Lungenmaschine, oder? Mhm. Die übernimmt ja alles. Da macht sie gar nichts mehr selbstständig. Ja. Und wenn sie mal dort dran wäre, so länger, sagen wir so länger, dass jemand an einer Maschine ist, umso schwieriger wird es, sie wieder wegzubekommen von der Maschine, oder? Mal.
Da hast du mir gesagt, du bist wirklich am Anschlag gewesen, Anthony. Du bist müde gewesen, hast nichts gegessen, nichts getrunken, hast nur noch funktioniert. Die Ärzte haben sich vor dir ausgetauscht. Was hast du da müssen hören?
Also ich war dort auf der Intensivstation. Ich weiss es wirklich wie heute noch. Es ist eine Art Tunnelblick, den man bekommt. Eben, wie du schon gesagt hast, nichts gegessen, dann einmal viel. Nicht viel getrunken, man ist müde, man ist auf der Intensivstation, Familienangehörige sind schon angekommen, oben ab von Deutschland. Christina war oben, hat sie schnell willkommen geheißen. Und ich war in diesem Zimmer, das Mädchen war dort und da sehe ich einen Arzt, sie untersuchen. Und dann kommt der zweite Arzt rein. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich war wirklich dort, an meinem Kind anschauen. Und dann sehe ich einfach, dass sich die zwei Ärzte miteinander austauschen. Und ich habe nicht viel aus dem Gespräch rausgenommen. Und dann sehe ich, der dritte Arzt kommt noch rein. Und dann achte ich mich schon ein bisschen genauer darauf, weil der dritte Arzt auch reingekommen ist. Und dann höre ich daraus raus, ja, was könnte man noch machen? Oder was würdest du noch? Oder das würde noch helfen? Oder das könnte man noch probieren? Und dann habe ich wieder gemerkt, da ist wieder etwas nicht gut, das ist kritisch. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und dann bin ich zum Arzt her und habe gefragt, ob etwas nicht gut sei. Und dann schaut mir der Arzt an und sagt, er wüsste nicht, ob unsere Tochter, den Abend überlebt. Es sei sehr, sehr kritisch. Die Maschine ist bei 100% Leistung. Und sie habe ganz wenig Sauerstoff. Es geht immer weiter runter und es schlägt nicht wirklich an, dass die Maschine etwas bringt, etwas hilft. Oder? Und sie ist wirklich am Seil wirklich am Fädel gesehen am Abend. Dort hat wirklich der Kampf angefangen um Leben und Tod. Also ist die, ich muss jetzt sagen, wenn wir von unserer Seite von Wunder reden, dann ist es nicht die Leukämie ist in dem Moment wirklich eine Nebensache geworden. Krebs ist eine Nebensache geworden, weil der Kampf ist wirklich gegen die Lungenentzündung gsi.
Gegen die Nebenwirkung von der Chemo.
Ja.
War das.
Da geht es nur noch ums nackte Überleben.
Ja. Da geht es wirklich nur noch. Ja, und da ist wirklich Krebs, alles Chemo, das ist jetzt wirklich alles zur Seite geschrieben worden. Es ist wirklich um die Lungenentzündung gegangen.
Du bist zu deinen Angehörigen, gell? Also du hast ja das vernommen. Deine Familie ist, glaube ich, noch rum gewesen, weil ihr Krisenzustand hatten. Genau. Habt ihr ihnen Bescheid gesagt? Da sind sie von Deutschland angereist gekommen. Und du bist dann zu ihnen irgendwie, gell?
Ja, ich bin aufgelaufen, wenn er das wollte sagen. Und sie ist sie mir schon entgegengelaufen und ich bin halt ich bin halt ein bisschen sensibel und schwach. Ja, mir sieht man das gerade an.
Wer ist da nicht sensibel in einer solchen Situation?
Mir sieht man das gleich etwas an. Christina steht her, die ist Soldat, oder meistens. Und ich bin das Gegenteil. Ich bin gerade der, wenn ich etwas habe, dann siehst du mir von 100 Metern aus, ist etwas nicht gut. Und so bin ich wirklich auch anzulaufen gekommen. Und dann hat er es gesagt und dann ist sie dann gerade runtergegangen zu einer.
Ja.
Und was ist dir so durch den Kopf? Hast du das geglaubt?
Irgendwie, ich war ja ein paar Minuten vorher schon noch bei ihr und er hat ja gesagt, ich soll hochgehen, ich soll die Familie begrüßen, wenigstens einen Anstand, weil diese von so weit gekommen sind. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein von einem Moment auf den anderen, dass das jetzt so kritisch ist. Ich gehe jetzt zu meiner Tochter und ich war vor der Tür und habe einen Moment gebraucht, um reinzugehen, weil ich ja extrem aufgelöst war. Und innerlich sind immer diese Gedanken gekommen, Christina, du musst jetzt ruhig sein. Sie merkt das, dass du nervös bist. Sie spürt es.
Ja.
Weil die Ärzte haben gesagt, sie spürt es. Wenn du da bist, wie dein Auftreten ist und so. Und du musst jetzt zurück werden. Und ich habe mich erstmal einen Moment gesammelt vor der Tür. Und dann bin ich dort rein. Und der Arzt war noch dort. Und ich habe ihn angesprochen, was ist los? Dann hat er gesagt gehabt, dass sie zu einer hohen Wahrscheinlichkeit sterben wird. Und dass wir mit den Gedanken damit abfinden müssen, dass sie stirbt. Weil die waren extrem knallhart, was das angeht. Richtig ehrlich und ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ich, okay. Ich so, was heißt das jetzt? Sie haben gesagt, ja, sie schicken uns nachher noch einen Seelsorger. Das habe ich aber irgendwie noch nicht ganz realisiert, dass sie uns einen Seelsorger an die Seite stellen wollten. Mhm. Und ich habe dann den Arzt stehen gelassen und er ist dann auch wieder rausgegangen. Und ich war ganz alleine mit ihrem Zimmer dann. Und dann innerlich habe ich angefangen, bete jetzt für dein Kind. Ja. Und ich habe angefangen zu beten, Herr, ich bitte dich, nimm du meine Tochter jetzt in deine Hand. Lass sie gesund werden, wenn es dein Wille ist. Sie ist dein Kind, ich stelle sie jetzt unter deinem Schutz. Und ich bitte dich, wenn es dein Wille ist, dass sie weiterlebt, lass doch den Ärzten Weisheit, dass sie wissen, was sie tun, dass sie noch irgendetwas haben.
Also hast du in die besten Hände losgelassen, ja, genau. Die wir nur haben.
Ich habe abgegeben, weil ich konnte es nicht tragen.
Aber du hast loslassen können.
Ja.
Was ganz, ganz stark ist, gell? Mhm. Weil es hätte ja auch anders kommen können.
Ja, aber ich habe es einfach abgegeben, weil ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr tragen. Ich will es nicht tragen. Tragst du für mich?
Ja.
Und okay, dann sind wir in ihrem Zimmer gewesen. Ich war aber beruhigt. Und er ist dann wieder reingekommen. Und wir haben da miteinander geredet und wir hatten auch extrem viele Menschen, wo uns getragen haben. Mhm. Auch Glaubensgeschwister von Familienseite, auch von Leben und Licht und von der Sinti-Mission.
Ihr habt die Gebete gespürt.
Ja, und sie waren auch anwesend. Mhm. Sie haben mit ihm oben auf dem Kiosk lautstark gebetet. Es war ihnen egal, ob da jetzt Menschen sind oder nicht.
Ja. Es war bestimmt auch ein Riesenzeugnis für die anderen, die da
für die ganzen, waren. Für das ganze Krankenhaus.
Glaube ich, ja.
Uns haben es hinterher auch Ärzte angesprochen auf dem, nach dem Ganzen. Aber wo...
Der Seelsorger.
Ja, der Seelsorger ist dann gekommen.
Der Seelsorger, den haben wir nicht wollen.
Ich habe ihn rausgeschmissen.
Das hat ihn unnervöser gemacht, sage ich jetzt einmal.
Er hat es zwar gut gemeint, er hat auch... Weil
also das war der Spitalseelsorger.
Ja.
Armes ich.
Er wollte uns vorbereiten, uns helfen. Wo ich immer gemerkt habe, er ist immer mehr auf das Thema gekommen, dass sie stirbt. Dass wir, hat dann angefangen, weil er gemerkt hat, dass wir auch sehr gläubige Christen sind, hat er auch probiert mit Bibelstellen. Und ich bin... nervös geworden, habe ich gesagt, ich möchte Sie bitten, dass Sie rausgehen. Es ist nicht böse gemeint, aber wir wollen Sie hier nicht drin haben. Ja. Vielleicht sind vor der Tür Menschen, wo eventuell euch brauchen können, aber ich kann Sie hier nicht drin gebrauchen.
Also das war für den Mann bestimmt auch hart, aber du hast dich gewehrt.
Ja,
im Prinzip
ich
hast du dich gewehrt gegen den Tod deiner Tochter und dass Leute meinen könnten, sie stirbt.
Ja, und mir war es auch unangenehm, sie hört das. Sie lag dort.
Ja.
Und sie kriegt das ja mit, auch unsere Gefühle, und das spürt sie ja.
Ja.
Und dann, ich so, ist es nicht böse, ich habe es versucht, so freundlich wie möglich auszudrücken.
Und ist ja schon mal gut.
Ja. Und dann irgendwann, nach 2-3 Stunden nachdem, sind die Ärzte gekommen und haben gesagt, dass sie eventuell noch etwas haben. Und ich, ja, was? Ja, Adrenalin, aber wir wissen nicht, ob das was bringt. Das ist 50-50 Chance. Ich, ja, machen Sie. Weil ich innerlich gewusst habe, ich habe für das gebetet, die anderen haben auch gebetet für das, dass es irgendwas gibt, wo hilft und so. Und habe gesagt, machen Sie.
Kannst du es erklären mit dem Adrenalin, oder soll ich mal in die Runde unserer Medizinkräfte fragen, was Adrenalin macht? Susan lacht schon so. Nee, möchtest du erklären, was Adrenalin macht mit dem Herzen?
Adrenalin ist eigentlich ein Aufputschmittel für den Körper, wo auch die Bronchien versucht, ein bisschen zu erweitern auch. Ja. Wo irgendwie nochmal einen Schub gibt für den Körper, dass er vielleicht nochmal wieder hochkommt.
Also ich kenne es nur so aus dem Spielfilm, wo dann in einem entscheidenden Moment eine Riesenspritze ins Herz gerammt werden sollte, damit die Person überlebt. Also war er schon fast tot. Ist das so?
Mhm.
Tatsächlich.
Und ich habe dann gesagt gehabt, okay, und dann haben sie ihr wirklich eine Menge Adrenalin reingedrückt in die, weil sie hat ja diesen Port.
Mhm. Was ist der Port? Kannst du das erklären?
Das ist ein Stück, wo in die Brust reinkommt, wo dann an die Hauptschlagader verbunden wird, wo sie erleichtern, mit Medikamenten einzuflößen. Weil wenn man das durch die Vene macht, verletzt das die Vene und Chemo macht kaputt. Das ist ja auch ätzend.
Man sieht so ein 2 cm großes Teil mit dem Ausgang, wo wie ein Fahrradventil aussieht. Und in der Mitte ist irgendwie so ein Metallteil und rundum ist so ein bisschen wie Hartplastik. Gell?
Genau, ihr dürft das auch gerne rumgeben, dass die Leute...
Ja, oder
schauen.
Und ich meine, es ist ja auch...
Könnt ihr ja nachher da schauen, wenn es euch wirklich interessiert.
Und das ist ja auch eine längere Zeit Therapie, die man da macht. Und da muss man immer wieder viel an den Medikamenten angehängt sein, Chemo, auch andere Mittel. Und dass man auch schnell reagieren kann, wenn etwas schlimm ist. Und immer wieder da anstechen. Das
wo, an welcher Stelle hast du?
Das war hier über die Brust.
Ah, okay.
Hat sich drin gehabt, weil... Sie haben gesagt, sie wollen die Venen auch ein bisschen entlasten, weil Chemo ist ätzend. Mhm. Und mit der Zeit, wenn man immer wieder dort reinstecht, gehen die Venen kaputt. Mhm. Das hat man dann an die Hauptschlagader mit einer kleinen Narkose gemacht, wo fast 2 Stunden gegangen sind. Mhm. Und hat man das eingeführt und hat gesagt, man kann jetzt dort anstechen und es belastet die Venen nicht.
Ja.
Genau.
Also... Sie haben jetzt das Adrenalin gegeben, und wie ging es dann weiter mit eurer Tochter?
Sie ist dann so 2-3 Stunden später gegen 6 Uhr morgens stabil gewesen. Die Eltern haben gesagt, zwar es kann auch wieder schlechter werden, aber sie ist für den Moment stabil. Und sie ist wirklich von Tag zu Tag besser geworden. Ihre Sauerstoffsättigung, trotz dass es viral war und dass da keine... dass sie zwar Medikamente bekommen hat, sie hat zwar auch Antibiotika bekommen, falls eine richtige Lungenentzündung dazu kommt, wo bakteriell ist.
Bakteriell, ja.
Und sie haben gesagt gehabt, das wäre jetzt nicht gut, wenn sie die noch zusätzlich kriegt. Mhm. Aber sie ist wirklich von Tag zu Tag stabiler geworden.
Was hat der Oberarzt gesagt, der am Morgen Visite gemacht hat?
Also, wir sind dort in dem Intensivzimmer gesehen. Was ist das? Bei 8 Uhr. Mhm. 8 Uhr bei unserer Tochter. Da kommt der Oberarzt von der Station, Herr Dr. Ammann hat er geheißen. Der ist ja gleich auf die Visite machen und kam nachher schauen. Und der ist dann runter auf die Intensiv gekommen, ist ins Zimmer reingekommen und der hat das auch mitbekommen. Sehr, nehme ich an. Ich kann
mich überzeugen.
Ist reingekommen, hat auf den Monitor geschaut. Hat auf den Monitor geschaut, hat uns angeschaut und hat nur noch. Also. Ja, das hat schon. Das hat alles gesagt,
also,
oder?
Er hat wie anerkennend.
Ja.
Ja, er hat wirklich dort dran geschaut und ich weiss wie heute noch, der hat sich umgedreht.
Das sieht nicht schlecht aus.
Ja, sieht, ja. Denn es war wirklich sehr, sehr kritisch gewesen mit ihr. Ja.
Ja, und die Serafina war ja auch die Stationsschwester, wo uns ja auch ein bisschen näher gekommen sind in dieser Zeit, wo wir auch angefangen haben, Kontakt herzustellen. Und auch, weil wenn man ja lebt, dann fängt man ja auch irgendwie eine Beziehung an mit denen.
Klar.
Stationsschwestern. Mhm. Und sie haben Serafina sehr gerne gehabt. Mhm. Das hat man auch gemerkt.
Schön.
Ist sogar eine Stationsschwester gewesen. Sie hat Serafina einen Film mitgebracht von zu Hause, wo sie gucken darf. Und wirklich, sie durfte viel, sie haben ihr viel erlaubt dort auf der Station. Mhm. Und man hat wirklich gemerkt, wie es ihnen mitgenommen hat, weil wo sie da in diesem Koma lag, sind wir ja nach oben auch gegangen.
Mhm. Ja, klar.
Und du hast es in ihren Gesichtern gesehen, dass sie meinen, Serafina kommt nicht mehr da hoch.
Sie haben uns nicht viel Hoffnung gemacht. Oder? Ja, du musst immer auf die Ärzte achten. Die sind ehrlich. Ja, die können,
mussten ja auch das Zimmer ausräumen, weil für das nächste Kind, wo da reinkommt. Genau. Mhm.
Ja. Und man hat es wirklich an den Augen. Man muss nicht einmal etwas sagen, man merkt es auch. Also ohne etwas auszusprechen, man merkt es an den Augen. Und am, ja.
Jemand hat noch dein Gebet gehört, gell?
Ja.
Das war über Überwachungskamera, genau. Was du in dem
wo
Moment
ich nicht gewusst
bewusst
hab.
War.
Ja. Und zwar ist das so gewesen, am nächsten Morgen, wo sie ja stabil war, ist ja die Stationsschwester für dort, wo am den Abend zuständig war, am nächsten Morgen zu mir gekommen, wo sie stabil war. Hat gesagt gehabt, dass es für sie an ein kleines Wunder grenzt, dass Serafina das überlebt hat. Und ich habe sie angeschaut, ja, ich glaube an Wunder, ich bin wiedergeborener Christ. Und sie hat auch geschmunzelt und hat gesagt, sie ist auch Christ. Und sie hat mein Gebet gehört.
Was für ein Zeugnis.
Wie haben Sie das denn gehört? Sie waren ja nicht bei mir drinne. Ich wusste zwar, dass das Video überwacht wurde, aber ich wusste nicht, dass das mit Ton läuft. Und sie hat mich dann angesprochen, hat gesagt, ich habe euer Gebet gehört und ich glaube, das Gebet wurde erhört.
Ja, so kann Gott Situationen brauchen, wie wir uns gar nicht bewusst sind.
Ja. Ne?
Auf dem Bild sieht man da einen der schlimmsten Momente.
Ja, und auch gleichzeitig das Schönste. Und zwar ist das so, wo sie dann wach gemacht haben sie mich als erstes gefragt, ob ich sie auf den Arm haben möchte. Ich sofort, ja, darf ich? Sie, ja. Und sie haben sie mir wirklich wie ein Baby in den Arm gelegt. Sie müssen vorstellen, sie ist 16 Kilo gewesen dort, wo sie wach geworden ist. Weil sie hat ja auch nichts essen dürfen. Auch was sie venös einbekommen hat, so leichte Milch, mussten sie hinterher wieder rausziehen, weil sie Angst hatten, dass das eine Darmlähmung passieren
das könnte. Dass der Darm gelähmt ist.
Ah, Lähmung.
Ja,
ah, okay.
Weil sie mussten immer wieder Flüssigkeit reinmachen, aber wieder rausziehen,
ja.
Weil sie ist ja im Stillstand gewesen. Ja. Und ich habe mich einfach gefreut, sie dort in den Arm zu nehmen. Es war einfach wie ein kleines Baby, wo in meinem Arm war. Richtig. Und sie hat sich extrem an mich gedrückt. Und man hat auch gemerkt, sie hat an mir gerochen.
Yeah.
Das war wie ein Baby.
Ja.
Und, ja. Mhm.
Ja, wie ist es mit Serafina weitergegangen? Und wie war es überhaupt, als sie, wo sie wach wurde? Also was hat sie so wahrgenommen, was hat sie gesagt, was sind ihre ersten Worte gewesen?
Also sie hat mal die ersten 3 Tage gar nichts geredet. Und das war ja das, was uns komisch gedünkt hat und uns auch in Sorge versetzt hat und auch die Ärzte. Weil wir haben alles Menschenmögliche probiert, dass Serafina wieder fort davon. Man denkt, sie macht auf, jetzt ist sie wieder die gleiche. Im Gegenteil, ja. Überhaupt nicht. Sie war okay. Gar nicht die gleiche gewesen. Sie hat nicht geredet, sie hat keine grosse Reaktion gegeben.
Nur um sich geschaut.
Um sich geschaut, wirklich so verwirrt fast ein bisschen. Würde ich sagen.
Haben wir eine Zeichensprache sozusagen
angefangen. Entwickelt.
Genau, ja, dass wenn sie was will oder was sie, wenn sie gut geht und so haben wir so gemacht und haben einfach mit ihr auf mit Körpersprache kommuniziert. Mhm. Und sie war zwar auch, wo sie wach geworden ist, wollte sie als erstes ihr Nintendo haben und spielen, aber es ging nicht, weil sie konnte es nicht festhalten, weil sie zu schwach war.
Ja.
Aber eben, man hat Angst gehabt, dass ein Schaden retour geblieben ist, von der Sauerstoffsättigung her einfach. Und dann hat es wirklich tatsächlich 3 Tage gebraucht, bis sie mal X irgendetwas gesagt hat. Ich weiss noch, den Abend, wo die Oberärztin von der Onkologie abgekommen ist, die hat alles probiert. Ja, Serafina, sprich doch mal, sag doch mal was. Die hat ein Lämpchen genommen, die hat gespielt und mit den Augen. Sag mal, Mama, sag irgendetwas, einfach irgendetwas. Zeig uns, dass du sprechen kannst. Dann die haben wirklich Angst gehabt, dass sie einen Schaden hat. Oder?
Eher
einen
geistigen Zustand.
Mhm. Genau, ja. Und da hat sie es gesagt, glaube ich. Die Mama hat sie gesagt.
Ja. Ja. Aber sie am Anfang, wo sie nicht sprechen konnte, hat sie auch diese speziellen Anfälle gehabt. Dann nach dem Moment, wo sie wach geworden ist. Sie hat sich wegen irgendetwas aufgeregt gehabt. Und dann sind die Augen irgendwie weggeklappt, der Mund war sperrenweit offen. Sie hat sich angefangen zu verkrampfen. Mhm. Und sie sind dann auf einmal mit einem Defibrator reingekommen. Du bist rausgegangen.
Ja, wir können es rausgeschickt, weil ich wieder am... Ja.
Und ich stand dort und habe gesagt, du musst jetzt Ruhe bewahren. Irgendwas läuft hier, aber du musst jetzt schauen, was da los ist. Und sie haben gesagt, ja, eventuell hat sie einen Schlag gemacht. Sie haben mir einen eiskalten Kühlpad irgendwie auf den Kopf gepackt. Mhm. Ich, ja, wie jetzt? Ja, sie ist nicht mehr ansprechbar und sie reagiert nicht auf das, was man sagt. Sie war wirklich nicht mehr ansprechbar, sie war wirklich weg. Mhm. Und ich, okay. Und irgendwie ist dann ein Arzt reingekommen, der war die Ruhe selbst. Wirklich, er hat gesagt, ein Moment, stopp. Bevor hier irgendetwas eingesetzt wird, bevor der Defibrillator eingesetzt wird, will ich etwas schauen. Und ich, okay. Ich fixiere mich jetzt auf ihn, er ist ruhig. Und er ist dann an den Computer gegangen, hat geklickt, weil er hatte eine Vermutung, dass eventuell was anderes passiert ist. Und dann hat er am Computer was bemerkt und hat gesagt, Defibrillator raus, den brauchen wir nicht.
Schon mal cool.
Ich, was ist los? Ja, eventuell ist ein Medikament, wo sie abhängig drauf war, zu schnell weggenommen worden. Und sie hat wie einen Entzug, gerade in dem Moment. Ich, okay, habe gemerkt, okay, ich wäre es gut. Ich gehe zu ihr, habe mit ihr angefangen zu reden, habe ihr Sachen erzählt, wo wir ihr versprochen haben. Wir haben gesagt, wenn sie wieder gesund ist, gehen wir mit ihr ins Disneyland. Mhm. Weil das war ihr Herzenswunsch und das haben wir gesagt, wenn es wirklich vorbei ist, weil wir konnten ja auch nirgendwo großartig mit ihr hin, nicht mal in Deutschland irgendwie die 3 Jahre Familie besuchen und es war einfach zu...
ist nicht gegangen, wir sind zu viel im Spital gewesen. Mhm.
Genau. Mhm. Und danach habe ich dann angefangen mit ihr zu reden und irgendwie hat sie angefangen, wo ich mich wirklich mit ihr intensiv unterhalten habe, wieder auf mich geschaut. Ich, verstehst du mich? Sie.
Okay.
Ich, das ist gut. Und der Arzt, das ist gut. Sie reagiert auf die Mama. Mama bleibt jetzt da. Ich, okay. Und dann ist Anthony wieder reingekommen und wir haben dann einfach normal und dann einen Tag später ist sie dann auf die normale Station, weil das waren ja Medikamente dazwischen, wo Morphium und solche wirklich abhängigen Medikamente, die dabei waren.
Und man hat das einfach zu schnell weggenommen. Und durch das hat sie wie Entzugserscheinungen gehabt, wie eine Art epileptische Anfall gemacht.
Genau, krass, gell?
Ja, so es sieht absolut Kind. Krass aus.
Wirklich. Sie haben wirklich sehr viele Medikamente, auch zum Teil Medikamente für Erwachsene bekommen.
Ja.
Wegen Übelkeit und so, hat die Trimista bekommen und keine Ahnung, was da noch alles zwischen war.
Du hast gebetet, gell?
Ja, weil sie hat mindestens dreimal diese Anfälle gehabt und das irgendwie immer wieder probieren, dass sie wieder reagiert, ist anstrengend. Das macht auch mit einem selber, nimmt das die Kraft und man ist irgendwie auch am Boden. Und nach dem dritten Anfall habe ich gesagt, Herr, bitte, du sagst doch, wir sollen nicht abhängig sein von irgendetwas. Mach sie du doch frei, dass sie nicht mehr diese Anfälle kriegt. Und danach hatte sie gar keine Anfälle mehr.
Also mir fällt so auf, dass du immer in den Schlüsselsituationen, wo es krass stand, immer gebetet hast eigentlich.
Ja.
Nur.
Ja. Nur. Mhm. Also wir als Familie eigentlich haben immer
wieder... Viel Werte gehabt, ja. Wir haben sogar Gottesdienste auf dem Spitalareal gehalten.
Genau.
Wir haben Kapelle gemietet. Schön. Dann haben wir dort ein paar Mal Gottesdienste gemacht.
Wir sind damals noch in der Gemeinde Baustube, gell?
Mhm.
Und dadurch werde ich auch mal erklären, ich glaube, Tobias hat es in der Anmoderation nicht gesagt, wie der Kontakt zustande gekommen ist, dass ihr euch nicht wundert, dass hier jemand von Matzendorf sitzt. Der Kontakt ist gewesen durch eben Gemeinde Baustube und der Klaus Eschlimann, der hat euch auch schon mal interviewt, zur Geschichte von Serafina.
Genau.
Mhm.
Das ist richtig.
Und da ist FEG Baustufe.
Das ist allgemein, das ist jeder Christ, den wir kennen.
Wow. Sag jetzt einmal,
also sogar Nichtgläubige sind gekommen, haben sich in die Kapelle gesetzt und haben mitbetet. Also das ist wirklich, das hat etwas angezündet, sage ich jetzt einmal.
Und was für ein Zeugnis auch für sie alle, gell?
Ja, und ich mag mich noch eine Szene erinnern, ich war in der Cafeteria. Und das ist wirklich im Inselspital, der Eingangsbereich, der ist rammelvoll, voller Leute. Und ich bin dort gesehen und da kommen 20, ich sage jetzt 20, es könnte auch ein bisschen weniger gewesen sein. Zwischen 15 und 20 Diener, also Prediger, kommen dort in das Spital reingelaufen, machen den Kreis um mich und fangen in einer Lautstärke an zu beten. Den Herr loben und preisen und einfach für uns als Familie beten.
Das ist der schon fast proklamieren. Das ist nicht nur beten,
das ist wirklich, ob die Leute dort gestanden sind oder nicht, das spielt doch jetzt gar keine Rolle.
Sind die Mission Gesamtschweiz.
Ja,
das sind dort gewesen.
Ja. Mhm. Und das hat Runde gemacht im Spital. Mhm. Die Ärzte haben uns, als wir in der Kontrolle sind, gesehen, wo sie Visiten gemacht haben sie uns darauf angesprochen. Ich habe gehört, dass gebetet wird und dass da etwas geht. Gut, so. Ich glaube, hilft mich. Oder? So.
Und ich weiß auch noch, wo ein Arzt zu uns gesagt hat, dass im Grunde genommen unser Glaube, unser Mithelfen, unsere feine Stärke sie gerettet hat.
Wow.
Das vergesse ich nie mehr. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Arzt heißt.
Eigentlich ist es ja Gott.
Genau. Ja. Da haben wir auch gesagt, dass unser Glaube an Gott.
Ja.
Und das hat er einfach gesagt gehabt.
Ja.
Und hinterher habe ich gemerkt, da hat Gott eingegriffen.
Ja.
In cool. Dem. Und er hat sie ja immer wieder irgendwie, wie du hast gesagt gehabt, er ist immer rechtzeitig zu spät. Nee.
Auch wenn es zu spät war, er ist immer rechtzeitig gekommen. Ich mag mich noch erinnern, an einem Abend sind wir daheim gewesen.
Ja.
Mitten in der Nacht verwacht Serafina, hat Durst. Und verlangt Wasser. Und die hat angesetzt mit dieser Flasche und die hat die Flasche fast leer getrunken.
Trotz, dass sie Infusionen und so bekommen
und
hat.
Und Christina lenkt sie an, die war feuerheiß, wirklich feuerheiß.
Mhm.
Und dann hat sie Fieber gemessen, und sie, ich glaube,
42.
Fast 42 Grad Fieber jetzt gehabt. Und wir haben gewusst, irgendwo in dieser Region ist fertig, das ist schlimm. Und wie sie verwacht, sie hat sofort reagiert, hat er Medikamente gegeben.
Wo sie erstmal ausgebrochen hat wieder.
Ja.
Dann habe ich sie über, weil sie hat ja die Magensonde gehabt. Und die habe ich dann dort über raus nochmal gegeben. Weil wenn sie hat immer dieses komische Gefühl, wenn sie Medikamente kriegt.
Ja, klar.
Das sind so die Momente, Was wäre jetzt gewesen, wenn wir weitergelaufen hätten, wenn Serafina weitergelaufen hätte, das Fieber noch mehr angerichtet? Ja. Oder bei der Diagnose selber, hättest du nicht 27 Mal angerufen? Genau. Beharrlich drauf, oder hätten wir noch einen Tag länger gewartet, wäre unser Kind an Blutarmut daheim gestorben. Ja. Und wir haben von nichts gewusst. Ja.
Oder mit dem Darmriss. Es war so, dass wir einen Tag vorher auch im Inselspital waren und der Arzt hat sie untersucht und sie hat so einen Bauch gehabt. Und ich habe ihm gesagt gehabt, ob er sicher ist, dass sie nach Hause darf.
Ja.
Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht wohl mit dem Gedanken, dass sie nach Hause geht. So, wir haben eine weite Fahrt und sie hat immer wieder Fieber. Ich sag, solange sie ist, aber immer das Problem war, sie war zu fit. Mhm. Ich sag, das habt ihr damals bei der Lungenentzündung auch gesagt. Mhm. Und da hat er gesagt gehabt, ja, ihr könnt mir vertrauen, ich kann nach Hause. Und ich war, habe damals, sie hat einen Infusionsständer zu Hause mit zwei Pumpen, wo ich Nahrung und Flüssigkeit reinmachen kann. Und ich habe es ganz langsam
also
rein.
Also wenn wir Teil der Krankenschwester selber, gell?
Ja, ja, irgendwie schon. Und ich habe einfach wirklich langsam es einlaufen lassen. Und sie hat wirklich einen halben Stundentakt erbrochen und Durchfall gehabt. Mhm. Immer ganz Zeit. Und sie ist immer einen halben Stundentakt ist sie wach geworden in der Nacht. Und irgendwann war das so, dass sie angefangen hat zu schreien.
Vor Schmerzen.
Ja, und ich, nein, das geht nicht. Mhm. Und dann er ist dann irgendwie gekommen und gesagt, komm, wir gehen ins Spital. Hab angerufen, hab gesagt, das war am selben Tag noch, wo wir dann mit ihr ins Spital gegangen sind wieder. Mhm. Und ich, ja, stimmt fast nicht, hab sie abgemacht von dem Ganzen, hab einen Eimer, hab sie einfach in einer Decke rein, weil es ist ja vorne wie hinten einfach rausgekommen. Mhm. Und sie hat angefangen im Auto so zu schreien, zu weinen und so, es tut weh. Und wir sind dann wirklich in Schnellgang nach Bern gefahren wieder.
Ja.
Wo wir dort angekommen sind, haben sie sie erst gerönt und haben gesagt, dass sie einen Darmriss hat, weil schon Bläschen in der Darmwand irgendwie hochgetreten sind.
Okay.
Und wir, oh, okay. Und da haben sie gesagt, sie muss auf die Intensiv.
Ja.
Eine Nacht ist sie dort gewesen als Beobachtung. Und da habe ich gesagt, okay. Und sie, ja, was machen sie jetzt? Da haben sie gesagt, dass sie noch, nicht wenden, sondern Ultraschall noch zusätzlich machen und das Ganze. Haben sie dann nochmal in eine Röhre reingemacht. Dann ist sogar die Oberärztin von der Kinderkrebsstation zu uns gekommen, hat uns beruhigt, hat wirklich die, wo dort auf dem Notfall sind, forciert sozusagen, dass es schnell vorangeht. Und dann haben sie gesagt, der Darm ist nicht gerissen. Er ist nur, also er ist kurz davor. Mhm. Dann haben sie gesagt, aber wenn wir jetzt nicht gekommen wären, wäre sie uns zu Hause gestorben. Weil wenn das platzt, geht ja alles.
Das ist alles, ja.
Und nochmal, um nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit der Abhängigkeit. Mhm. Man hat ihre Hirnströme gemessen und herausgefunden, dass es ihr immer besser geht. Jetzt um die ganze Geschichte, wo wir jetzt da vor allem den Fokus drauf haben und berichtet haben, einzuordnen, das sind eigentlich nur die ersten Monate vor der Safira ihrer Leukämie-Geschichte gewesen, gell? Wie lange ist es denn insgesamt gegangen, bis das die Leukämiebehandlung angeschlagen hat?
Also sie hat bis Dezember 2021 Chemo gehabt, also dann Erhaltungstherapie war das. Und danach ging es wirklich, ja, wir sind ja wirklich noch ziemlich nachdem, wo es beendet war, regelmäßig hinterher doch noch zum Arzt gegangen, weil sie doch immer wieder irgendwas auch Virelles hatte oder Bakterielles. Sie war wirklich ein Staubsauger, habe ich immer gesagt, wo alles aufgesogen hat an Bakterien.
Ja.
Und haben wir gesagt gehabt, wir haben gedacht, das wird weniger am Anfang und sind auch ein bisschen ungeduldig gewesen und so. Und
es fährt einfach das Leben nach der Therapie.
Ja.
Wenn man im Spital ist, man fühlt sich sicher. Man ist dort, die Ärzte sind da, sie schauen. Und dann geht das Stück für Stück immer wie mehr weg, oder? Und man wird so ein bisschen in die Normalität entlassen. Und das war schwierig. Das war nicht so einfach für uns. Bei jedem Kleinen etwas, das nicht gut war mit den Kleinen, sind wir gerade wieder,
Genau.
Also der Schritt in die Normalität retour, das war nicht einfach. Das war wieder ein Gewöhnen.
Ja.
Ohne Spital.
ihr habt noch verschiedene Sachen mitgebracht. Das werde ich wirklich nicht verpassen, dass alle das können sehen. Was ist mit der Kette, Christina?
Das ist die Chemokette.
Wollen wir sie mal zeigen?
Kannst du helfen?
Also das du ist, weißt, wo Anfang und Ende ist.
Also das ist eine Kette, wo man gemacht hat, extra für Serafina, wo sie bekommen hat. Jede Perle hat auch eine Bedeutung. Das ist für Chemo, Geburtstage, für Blutinfusionen, für Magensondewechseln, Nüchternheit, für wenn sie eine Rückenmarkfunktion bekommen hat.
Ich stelle die da mal auf, da könnt ihr mal sehen, wie lang die ist.
Ultraschalle.
Jedes Perli steht für etwas, gell? Ja.
Da, wo die Schnecke ist, haben sie gesagt gehabt, das ist der Start, weil es langsam vorangeht.
Das ist die erste.
Und die Ärzte haben uns damals gesagt gehabt, dass sie eigentlich noch viel mehr Perlen haben sollte, weil sie hat ja noch viel mehr durchgemacht, aber das, was sie alles durchgemacht hat, konnten sie ihr nicht irgendwie so geben. Und dann ist da auch eine Perle bei, wo für die Haare steht, wo ein diese hier, wo extra dafür steht, wenn man die Haare verloren hat.
Ja, also das ist ein kleines Mandel, so ein Kopf ohne Haar.
Blutinfusionen,
ja.
Verschiedene Arten von Blutinfusionen, dann wieder Röntgenbilder, dann wieder Ultraschalle, dann wieder Herz.
Und du kennst die alle noch mit Namen? Also
zum Teil ja, also ja. Es lässt auch einen nicht irgendwie los. Weil das ist Chemo, wenn eine Chemo irgendwie mittendrin war. Wenn da einer mit einer Krone ist, hat die Chemo begonnen. Und die anderen waren eigentlich, wenn sie Chemo irgendwie wieder gemacht hat oder wenn sie für irgendetwas hat es einfach immer wieder gestanden. Die Tiere hat sie für einfach bekommen, wenn sie Chemo gestartet hat, wenn sie nüchtern war und einfach für alles hat es eigentlich eine Bedeutung gehabt. Genau.
Ist da ein bisschen der Weg, wo sie durchgemacht hat?
Ja.
Ich benutze, sinnbildlich.
Wo hängt die bei euch?
Die ist bei mir auf dem Nachttisch in einem Glas drinne. Ich habe und wie ich sage immer zu dieser Kette, man sagt ja immer, man soll nicht zurückschauen. Aber ich sage immer, dieser Weg, wenn man zurückschaut, ist egal, in welcher Lebenssituation man ist, ob es jetzt ich bin oder Marian oder einer von euch, diese Kette zeigt einfach, was hinten dran gewesen ist. Und jede einzelne Perle hat in unser Leben etwas zu bedeuten. Und Gott hat jede einzelne Perle getragen, hat sie in seiner Hand gehabt und ist mit durchgegangen. Das war bei mir wie bei Spuren im Sand. Da, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich dich getragen.
Ja. Bei Krebs gilt man als geheilt, wenn man 5 Jahre keine Symptome vom Krebs mehr gehabt hat. Wie geht es dir, in der Serafina heute? Was sagen die Ärzte?
Kerngesundes Kind.
Mit sehr viel Lebensfreude.
Sehr viel Lebensfreude, ja.
Ja, sie will alles machen. Sie macht jetzt Klavier, sie ist im Geräteturnen. Wie du gesagt hast, mit den Rollschuhen ist sie sehr stark unterwegs. Sie will einfach
sie
alles
machen. Bilder. Ja. Sie hat mir ganz viele Bilder, hat sie mir gezeigt. Ganz wunderschöne Bilder.
Mhm. Ja, sie holt jetzt eigentlich im Grunde genommen alles nach, was sie nicht durfte. Weil sie durfte in vielen Situationen keine Rollschuhe fahren, sie durfte keine Sachen, wo sie überanstrengen, weil sie in der Neutropenie war. Weil das bedeutet, wenn sie neutrophen ist, kann sie schneller bluten und sie darf einfach
sich nicht verletzen.
Nicht verletzen, weil das ist nur eine kleine Schramme und sie blutet, als ob sie eine Riesenwunde irgendwo hätte.
Ich habe ja auch mit eurer Tochter reden und wir haben zusammen beschlossen, dass es für sie einfacher ist, wenn sie heute mit ihrer Schwester am Kids-Treff teilnehmen, dass sie nicht nur mal muss ihre schwere Geschichte hören. Mir hat sie von ihren 2 schlimmsten Situationen erzählt. Das war einmal die eine, wo sie den Port in die Brust eingesetzt bekommen hat, was ihr sehr weh gemacht hat. Sie hat also das Gefühl gehabt, sie war ohne Betäubungsmittel. Ich vermute, dass sie nicht richtig angeschlagen haben. Und Ja, und die andere schlimme Situation war, wo mir eure Tochter davon erzählt hat, dass sie sich im künstlichen Koma wie gefesselt gefühlt hat.
Ja, dazu kann ich sagen, das mit dem Port war so, ich war gerade draußen, weil ich habe ihr was zu essen geholt. Und sie hat gesagt gehabt, eigentlich sie wollte auf mich warten. Und ich bin gerade reingekommen und haben sie schon den Port reingesetzt. Aber da haben die mich gehört. Das muss ich auch sagen, ich habe ihnen gesagt, was das soll, dass sie ohne, dass ich dabei bin, einfach den Port anstechen. Dann haben sie gesagt, ja, dass es schnell gehen musste wegen Medikamente, weil sie ja abhängig war in dem Zeitraum, dass das leer war und dass sie einfach schnell handeln mussten. Das habe ich dann hinterher auch verstanden. Aber ein kleines Mädchen in dem Alter versteht sowas ja auch nicht. Mhm. Und das mit dem Fesseln war auch, sie war am Bett gefesselt, mhm, weil sie hat ja den Schlauch im Hals gehabt und sie war am Anfang, ganz am Anfang wie in einem Wachkoma. Aber das war am selben Tag, wo sie dann ins künstliche Koma gelegt haben.
Also das hat sie so praktisch als Eindruck mit,
genau,
mitgetragen, wie man ja auch im Fieber verschiedene Sachen dann übersteigert wahrnimmt. Mhm. Sie hat mir aber auch erzählt, dass sie ein wunderschönes Glaubenserlebnis gehabt hat, genau in dem Koma immer inne. Und ich habe ihr versprochen, dass sie sich darf gut überlegen, ob sie das wird preisgeben. Sie hat sich dagegen entschieden. Ich respektiere das sehr, finde das auch sehr reif für ein 12-jähriges Mädchen. Vielleicht nochmal eine Frage an euch. Was haben all die Erlebnisse mit euch gemacht, Anthony?
Es hat uns sicher in den ganzen Jahren als Familie zusammengeschlossen, stabiler gemacht. Wenn ich jetzt retour schaue, was wir alles erlebt haben, es hat uns Boden gegeben, es hat uns geschliffen, es hat uns zu einer Einheit gemacht. Wir haben auch viel müssen lernen in dieser Zeit, viel Geduld, was ich für meine Person überhaupt nicht habe. Ich bin kein geduldiger Mensch. Und ich weiss, dass der Herr mich gerade in diesem Punkt wirklich geschliffen hat, Geduld lernen. Ja, und einfach vorwärts gehen.
Was bedeutet das für eure Beziehung zu Jesus Christus, was ihr mit ihm erlebt habt?
Dass wir wissen, dass wir einen großen Gott haben, der wo uns wirklich Halt gegeben hat in Situationen, wo eigentlich aussichtslos waren. Und auch heute, dass wir uns auf ihn stützen können. Und zwar, er hört zwar nicht immer alles gleich so, wie wir es wollen. Ich sage mal, wir können ja mit allem zu Gott kommen. Aber Gott richtet so, wie er es möchte. Und wir müssen einfach Vertrauen haben.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir danken euch sehr, dass ihr eure berührende Geschichte mit uns geteilt habt. Wir haben noch ein kleines Messi für euch. Mhm. Bei meinem Besuch bei euch bin ich beeindruckt gewesen über deine Art und Weise, wie du so geschmackvoll einrichtest, liebe Christina. Und du, liebe Anthony, du hast immer wieder an eurem Heim bauen. Ich weiss es von meiner Mama, man braucht immer etwas, sei es Handwerkszeug, Schrauben oder all die Sachen. Oder vielleicht einen schönen Einrichtungsgegenstand. Also wir haben gefunden, ihr könnt am besten selber herausfinden, für was ihr unser Dankeschön brauchen wollt. Da ist es Nötli drin. Ich gebe es mal der Frau.
Du bist es besser aufgehoben.
Also da ist es dieses Nötli drin, zum euch Danke sagen. Viel, und viel ganz mal. Einen herzlichen Applaus für Christina und Anthony.
Also im gleichen Moment möchte ich euch auch Danke sagen, dass wir hier sein durften und mit euch unsere Geschichte teilen durften.
Ja, hat uns Freude gemacht.
Dankeschön.
Gott möge euch reichlich segnen.